Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 161, der Review zu WWE Fastlane 2018. Und zwar, wir sind wieder das gleiche Team wie letztens bei der Preview, bestehend aus mir, Kai, eurem Host heute, und David, Portalleiter bei MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Hi, David.
Hallo, und du bist noch unser Lieblings-YouTuber.
Ja, aber das würde ich mich selber so vorstellen, weil das ist mega unangenehm.
Das hast du letztes Mal gemacht.
Habe ich?
Verdammt. Ja, in der Preview schon.
Egal, wir brauchen Olaf dafür, der kann das immer so schmeichelhaft sagen.
Das stimmt.
Bevor wir jetzt zum Geschehen kommen, zur Review und alles, wie uns Fastlane gefallen hat, erstmal der obligatorische Hausputz. Nicht vergessen, wenn ihr Fragen habt oder uns einfach bewerten wollt, uns was schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen bei Facebook, Twitter, YouTube in den Kommentaren. Und auch Instagram sind wir jetzt relativ aktiv gewesen. Gerade zum Karat viele Bilder gepostet oder irgendwie Erfahrungen, Eindrücke, Insta-Stories, alles, was man so macht, wenn man hip und cool ist natürlich. Und für die ganzen Hardcore-Fans, also viele auch, die wir beim Karat getroffen haben, natürlich gibt's dann Patreon, wo man uns unterstützen kann mit ganz vielen verschiedenen Formaten wie Match of the Week, Call-Up, also wo dann der Olaf Interviews macht mit zum Beispiel WXW-Wrestlern oder auch Helden aus der zweiten Reihe, wo Wrestler besprochen werden, für die es vielleicht keinen eigenen Podcast gibt, wo sich das nicht so lohnt, die halt nicht so groß sind wie natürlich ein Roman Reigns natürlich.
Alter, machst du gerade so unbeliebt bei mir.
Sondern eben andere Leute wie ein Mr. Perfect und sowas, wo man sagt, Mann, über die müsste man auch mal reden, aber natürlich nicht in so einer Ausführlichkeit wie über andere. Genau. Und konkludiert gibt es auch ganz viele schöne Sachen auf unserer wunderbaren Seite headlock.de. Ich würde sagen, damit kommen wir jetzt zur Fastlane Review. Ich muss sagen, ich bin noch ziemlich im Arsch, ehrlich gesagt, vom Karat-Wochenende, wo wir auch viele Leute von euch getroffen haben, was ich wirklich super geil fand. Also auch wieder, ich meine, sind ja schon teilweise bekannte Gesichter, aber auch jetzt nochmal ein paar neue gewesen. Einfach mit euch zu reden, in den Schlangen, also irgendwie da zu stehen, zu labern, Eindrücke auszutauschen, mir macht das immer unfassbar viel Bock.
Mein Problem war ja, ich war beim Karat eher damit zu beschäftigt, zu schwitzen. Also das war eigentlich meine Hauptbeschäftigung. Und ich bin halt sehr klein und mopsig und dann ist es halt unten zu stehen bei euch nicht so ideal. Also ein, zwei Leuten habe ich ja Hallo gesagt, aber ich habe leider nicht das Vergnügen gehabt, was ihr hattet, dass ihr halt wirklich mehrere auch kennenlerntet und mehr Zeit hattet, weil ich ehrlich gesagt immer öfters mal raus bin.
Bin halt nächstes Mal.
Nächstes Mal nehme ich mir einen Sitzplatz und ganz viel Eis mit.
Nächstes Mal nehmen wir einfach so einen Hocker für dich mit. So ein,
ja, ohne
so
Scheiß, Stuhl, das würde ja schon helfen.
Nein, so ein Hochstuhl wie beim Tennis, weißt du, der Schiedsrichter.
Ja, so, oder irgendwie so eine Empore wird einfach gebaut oder so eine Kleinigkeit. Ich brauche ja nicht so viel.
So vier Leute, die tragen dich dann so, weißt du, wie in dem alten Ägypten.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch nochmal mein Problem. Ich kann jetzt nicht sagen, ey, keinen nehme ich mir auf die Schulter, weil dann brichst du zusammen. Das ist auch nicht so lustig.
Also, okay, eine Minute schaffe ich. Okay, ich schaffe zwei Minuten. Okay, ich schaffe nicht mehr.
Und dann krachen wir durch die Stühle.
Ach ja.
Aber wir hatten ja trotzdem Zeit genug, Fastlane zu gucken, weil eigentlich wie ein Nachtisch quasi.
Genau, ist halt die Frage, ob man jetzt wirklich beim Fastlane so viel Spaß hatte wie beim Karat-Wochenende. Ich bin da mal definitiv auf deine Meinung gespannt, weil gerade so in unserer Preview, das war ja alles sehr, ich sag mal, verhalten. Also, oder gingst du da irgendwie anders? Also, bist du gehypt in Fastlane reingegangen?
Nee, gar nicht. Also, ich muss auch zugeben, ich hätte den Event wahrscheinlich auch nicht jetzt so schnell geguckt, wenn wir jetzt nicht den Podcast gehabt hätten. Weil ich habe einfach keine Vorfreude gehabt, weil der Pay-Per-View für mich halt einfach zu unsinnig ist. Von der Platzierung her, also da können die Wrestler nichts für, aber es wirkte halt einfach so, als wenn du eh schon weißt, wie alles ausgehen wird und eigentlich nur darauf wartest und dann noch die Hoffnung hast, ja, vielleicht werde ich ja doch noch irgendwo überrascht.
Oder Angst hast, dass du überrascht wirst, oder wie wir auch Angst gesagt hatten beim letzten Mal.
Ja, aber nee, so in etwa, so Vorfreude wird ein bisschen anders, wobei ich jetzt sagen muss, also vorweggenommen, bevor wir jetzt in Einzelheiten gehen, wenn ich mir gerade die bisherige Card von WrestleMania anschaue, das ist kein Witz, ich habe voll Bock langsam auf WrestleMania.
Oh ja, definitiv. Also ich bin auch so, ja, das Match, ja, das Match, ja, das Match, auf jeden Fall ja.
Ja, also bislang WrestleMania-Card finde ich jedes Match geil und ja, es geht ja auch quasi aus Fastlane hervor, was da gekommen ist. Also ich sag mal so, Fastlane war halt kurzweilige Unterhaltung, also oder Wrestling-Kost.
Aber wegweisend.
Aber wegweisend, ja, das war ja auch der Tenor von der Promo zur Eröffnung, also dem Videoschnipsel, dass es halt jetzt darum geht, wer geht nach WrestleMania als in welches Match und so weiter. Das haben die ja von der WWE ja auch gut verkauft, quasi, um eine Art Spannung aufzubauen.
Das war. Ganz kurz grundlegend, natürlich erstes Match war die Pre-Show zwischen, und zwar da gab es ein Six-Man-Tag-Match zwischen Breezango und Tyler Breeze gegen Mojo Rawley, Chad Gable und Shelton Benjamin. Ja, die Faces haben gewonnen, ist immer angenehm. Ich gönn's Breezango, auch wenn ich die gerne irgendwo anders sehen würde. Ty Dillinger hätte ich auch gerne woanders gesehen, aber hey, also nimmt man mit, ne? So ein Anheizer für die Crowd ist gut, kann man machen.
Ja, ich sag mal, von den Wrestlern her haut es auch eigentlich hin. Also das ja, ist halt so eine Konstellation, wo du sagst, ja, die passen halt in die Kickoff-Show.
Ja, genau. Also der gute Chad Gable, Shelton Benjamin ist vielleicht so ein bisschen schade, wenn man sagt, oh, die waren aber jetzt vor kurzem noch relativ weit oben. Aber meine Güte, ist halt Kickoff-Show und ist in Ordnung und erfüllt seinen Zweck und gut ist, ne?
Jupp.
Also so ganz grundlegend typisches Kickoff-Show-Match halt, oder?
Ja, können wir kurz, glaube ich, so abhaken. Ich glaube, okay. Die Main-Card, die ist halt deutlich interessanter.
Genau. Kommen wir zum Open, ne? Meiner Meinung nach sehr stark, habe ich auch drauf gefreut. Shinsuke Nakamura gegen Rusev. Und erstmal dazu, am Anfang, ich habe mich wieder gefreut, wie over Rusev ist. Also auch Nakamura ganz geil mit dem Mitsingen und sowas. Aber ey, in Englisch steht da erst so ein bisschen Rap, was ich gar nicht mal so schlecht fand.
Ich fand das sogar, das klang richtig gut.
Ja, wirklich, oder?
Ja, ja.
Also, das hat er echt Bock gemacht. Und genau, gegen Rusev, der dann auch wieder natürlich zu Tösen und Rusev Day Chance rauskam. Wie hat dir das Match grundlegend gefallen?
Ich weiche deiner Frage erstmal aus und gehe erstmal auf die Chance ein.
Okay.
Und zwar auf die Stimmung, weil es war halt nicht nur so, dass Rusev zu den Chance rausgekommen ist, sondern im Match halt auch die Konstellation war, und das war für mich persönlich überraschend, dass es halt Nakamura Chance und dann als Antwort Rusev Day Chance gab. Also wirklich so ein Hin und Her, was eigentlich schon halt noch mehr unterstreicht, wie groß das Standing von Rusev gerade bei den Fans geworden ist. Und noch mehr, wenn du halt bedenkst, und das hat mich halt gestört, deswegen komm ich jetzt quasi auf eine Mischung, dass Rusev alles versucht hat, um quasi nicht angefeuert zu werden. Also er hat ja auf die Chance nicht wirklich stark reagiert. Er hat halt versucht, möglichst auch Sachen zu machen, die halt für die Crowd auch mal langweilig sind oder halt quasi Heel-Moves einfach, wo man auch mal buht und so. Also er hat ja versucht, quasi gegenzuwirken. Und das ist dann für mich so ein, hat sich halt durch das Match gezogen, ist das für mich halt so ein gewisser Antiklimax, dass halt die WWE quasi versucht, etwas zu blockieren, was aber aufbaut. Das ist halt so, als wenn du, das funktioniert halt nicht, das ist halt so, als wenn du damals als Stone Cold Heel war und angefeuert wurde, als wenn du das halt quasi ignorierst und versuchst, gegenzusteuern. Eigentlich musst du das halt nutzen, zu verstärken, weil ich fand, und das war, hatte ich auch in der Preview schon gehofft und gesagt, dass die beiden eine gute Chemie hatten. Und ich fand halt Rusev absolut überzeugend in dem Match. Und ich fand auch einfach, Shinsuke sah da gut aus. Und so leid es mir halt auch für Rusev tut, ich find's halt schade, weil eigentlich müsste man ihn mehr pushen, weil der Mann hat halt im Ring wirklich was drauf. Ich find halt auch, dass der körperlich, weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, ich find, der hat halt ein bisschen abgespeckt, beziehungsweise sieht fitter aus als vor einem Jahr noch. Und ich fand das Match wirklich gut. Also es hat beiden geholfen, im Grunde genommen, nur halt, dass es Rusev ungewollt geholfen hat.
Was mich noch so ein bisschen wundert ist, dass auch hier wieder so das Match besser war als das erste Nakamura-Match gegen Dolph Ziggler, von dem ich mir so viel versprochen habe.
Ja, also, ich glaube, bei manchen muss es echt zünden. Ich glaube, Nakamura ist wirklich ein Wrestler. Also, klar, jetzt gibt es natürlich böse Briefe oder so. ist ein toller Wrestler, aber ich glaube, er ist sehr stark davon abhängig, wer sein Gegenüber ist. Also ich glaube, bei ihm merkst du es am meisten, auch hast du auch bei NXT gemerkt, mit manchen Gegnern zaubert er halt super Matches hin und mit manchen geht's halt gar nicht. Also du merkst bei ihnen einfach diesen Kontrast sehr stark.
Unterschreibe ich 1:1, also komplett. Also ich habe halt Matches von Nakamura gesehen, auch so gegen Root, die fand ich persönlich immer langweilig. Andere vielleicht auch besser oder sowas. Aber bei einem Nakamura ist es wirklich so, das steht und fällt damit, gegen wen er kämpft. Und hier hat mir das echt gut gefallen, auch in Rusev. Ich fand's ja krass, wo es dann quasi diesen, weiß ich nicht, was das war, so ein Kinshasa-Ansatz, wo dann Rusev wirklich Nakamura einfach aus dem Leben kickt. Also,
ja, und, Hammer, ne?
Nakamura noch so ein Rückwärtssalto quasi dabei macht. Also, das war schon geil.
Aber mal ganz ehrlich, also, Rusev, jetzt mal davon abgesehen, dass er halt so over ist, eigentlich ist er halt wirklich zu niedrig platziert, wenn man halt bedenkt, was er im Ring kann. Also, er ist eigentlich ein Big Man. Aber gerade in diesem Match hast du halt gesehen, wie schnell er agieren kann und auch wie sauber. Also, der hat ja auch nichts gebotcht oder so.
Nee. Also, ich hätte ihm wirklich gegönnt, ich würde es ihm gönnen, den US-Title oder sowas zu halten.
Ja.
Also ich würde auch Tag-Team-Champion würde ich mit Aiden English auch super cool finden, weil ich es auch einfach an Aiden English gönne, weil der momentan wirklich verdammt unterhaltsam ist. Also kannst du sagen, was du willst. Also irgendwie so ein Titel oder so eine Fehde um einen der, also entweder Tag-Team-Titel oder Mid-Card-Titel, das wäre schon echt cool für Rusev oder für Rusev und Aiden English im Team zusammen, meiner Meinung nach.
Ja, definitiv. Ja, und ich sag mal so, ja, was würdest du denn jetzt sagen, so abschließend zum Match? Also ich persönlich fand es halt echt, war ein guter Opener. Mich hat es
ja,
halt überrascht,
also
dass Nakamura Opener war.
Opener.
Und es hat halt Bock gemacht auf WrestleMania jetzt auch am Ende halt.
Ja, das stimmt. Und außerdem, ich liebe halt den Kinshasa, ne? Also auch dieses, wenn dann Nakamura quasi gefühlt Rusev den Kopf von den Schultern tritt beim ersten Mal gegen den Kopf, wo du auch denkst, das sieht echt brutal aus. Nee, fand ich super. Also wirklich, mir hat das Match gefallen. Nakamura sieht gut aus. Und Rusev hat auch 1, 2, 3 gute Aktionen durchgebracht. Ist halt vollkommen in Ordnung. Also, starker Opener, hat mir gut gefallen. Aber ich muss sagen, so gut wie mir das gefallen hat, war das Match danach nicht so wirklich was für mich. Und zwar Randy Orton gegen US-Champion Bobby Roode um den US-Championship. Ich habe ja schon bei der Preview gesagt, ich bin halt nicht so ein Fan von den Kampfstilen der beiden, weil das sehr langsam ist und hier und da. Und auch beim Karat-Wochenende, wo ich mich da mit ein oder anderen unterhalten habe, habe ich auch so gesagt, das ist halt ein Kampf, den spielst du in doppelter Geschwindigkeit ab und der ist trotzdem langsam. Und so ging es mir ehrlich gesagt auch bei dem Match. Wie siehst du das? Oder sagst du jetzt so, nee, ey, das war mega geil, fast-paced. Ich war voll drin.
Ich muss zugeben, als Mann reiferen Alters, ich fand das richtig gut. Aber jetzt nicht, ich definiere das jetzt mal anders, nicht so gut, dass ich jetzt sagen würde, ey, irgendwie ein 4-Sterne-Match oder 9 Bananen oder sonst was. Ich würde den halt auch, wenn es nach Sterne geben würde, keine gute Wertung geben. Aber ich fand halt das Match sehr stimmig. Und es hat halt auch eine Story gehabt, und was mir halt einfach da gefiel, dass halt wirklich quasi aufgebaut wurde, dieses, ja, wie soll man sagen, einfach dieses gegenseitige Pushen, und dass beide so ebenwürdig sind. Also Bobby Roode wurde eigentlich für mich in dem Match deutlich gestärkt, mal vom Finish abgesehen, dass er halt wirklich als gleichwertig dargestellt wurde mit Randy Orton, was halt gerade in den ersten 5 Minuten haben das beide halt super geil gemacht. Und ansonsten fand ich beim Match halt cool, dass halt gezielt immer bestimmte Regionen halt bearbeitet wurden primär. Also es war halt wirklich ein langsames Match, aber ich fand halt, mir hat halt die Story gefallen dahinter. Mir hat die Erzählweise des Matches gefallen. Und das war halt so, dass ich auf der Couch saß und ja, ich hatte Spaß. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie einen Monat doll an das Match erinnern werde, aber ich fand halt, beide hatten auch eine gute Chemie miteinander. Nur das Finish, ja, also fand ich halt blöd, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also das schon, also dieses Hin und Her, und was mir echt gut gefallen hat, du hast quasi im Match gemerkt, okay, derjenige, der seinen Finisher durchbringt, gewinnt.
Genau, also die Storyline fand ich super.
Weil du hast so auf diesen Ansatz, okay, jetzt kommt der RKO, okay, jetzt kommt der Glorious DDT, okay, jetzt. Und das fand ich ganz cool, das ist halt auch ganz subjektiv, ich bin wirklich kein Fan von diesem Körperteil bearbeiten, das finde ich ja einfach tot langweilig. Ich weiß auch, dass das ein Olaf zum Beispiel super findet, ist halt eine subjektive Sache.
Ja, also das Körperteil bearbeiten fand ich halt gut, weil es hier quasi um die Finisher ging. Also die Körper wurden ja so bearbeitet, dass zum Beispiel versucht wurde, dass Bobby Roode halt Probleme kriegen wird, wenn er den Finisher ansetzen möchte.
Ja, ja.
Und diese Storyline, ich finde halt, wir haben heutzutage viele Matches, wo du halt Spot nach einem Spot hast und sagst, oh mein Gott, war das ein geiles Match, aber im Grunde genommen kein roter Faden drin war. Hier hattest du jetzt ein Match, wo du halt sagst, okay, das war weder spektakulär noch schnell, wobei es am Ende halt schon ein bisschen Tempo zugenommen hat, aber es hatte einen richtig roten Faden. Und das fing halt vom Trailer an, vor dem Match. Dieser Trailer hat im Grunde genommen das erzählt, was sich erwartet. Und das war halt echt diese Storyline um die Finisher und diese Gleichwertigkeit und die Gefahr.
Der Trailer war übrigens echt geil, muss ich mal sagen.
Ja.
Also mit dem
Trailer, aber später kommt noch ein geiler Trailer.
Ja, das hat mega Spaß gemacht. Das mochte ich. Ja, aber
wie kannst du mit dem Ende leben? Wie fandest du das denn? Weil am Ende hat halt, also wer es noch nicht geguckt hat, nee, die hat eh jeder geguckt, der es jetzt zuhört. Randy Orton ist der neue Titelträger.
Genau, nach dem RKO. Also er hat den Finisher quasi durchgebracht. Und ja, also das war so die erste kleine Überraschung, also war das so eine von zwei Überraschungen oder vielleicht von drei Überraschungen des Pay-Per-Views, dass Randy halt da doch Champion wird, dass er sagt so, ach guck mal, wir machen doch einen Titelwechsel. Also, ich find's halt nicht mal schlecht, also auch, das ist ja immer so diese Fragen, die wir ganz häufig bekommen, so, ja, würdet ihr dem und dem nochmal einen Titel gönnen, damit er das und das erreicht, oder würdet ihr dem und dem das nochmal gönnen, so einen letzten Run? Und da sage ich immer so, ja, ist schon sehr scheiße, weil ich davon nie Fan bin, so. Ist das jetzt so ein Moment, wo man sagt so, ach komm, Randy, lass mir nochmal Grand Slam Champion werden? Also, ich hätte es jetzt halt persönlich nicht gebraucht.
Ja, aber ich glaube, da geht es auch nicht um das Ego unbedingt von Randy zu pushen, sondern eher die Wertigkeit und das Prestige von diesem Titel einfach zu stärken. Weil dadurch, dass halt jemand wie Randy Orton diesen Titel hält, man kann von ihm halten, was man will, aber er hat halt ein gewisses Standing. Er ist halt einer der Superstars. Und er präsentiert das auch. Und jetzt hält er diesen Titel. Und ich glaube, das ist halt nochmal was anderes, als wenn halt ein paar No-Names den halt halten, versuchen sich zu etablieren, sondern hier ist es halt wirklich der Star, kann den Titel halt einfach mehr Bedeutung geben. Und das finde ich halt gut.
Aber ist Wood kein Star?
Wood hat einfach nicht, na mein, du kannst aber nicht vergleichen vom Standing innerhalb der WWE Crowd oder im Mainstream, was halt Wood hat, oder nur Wendy Orton. Also Wendy Orton ist halt einfach jemand, der halt auch im Internet viral geht mit seinem AKO und Co. Und das kennt man halt. Und ich finde es halt nicht so verkehrt, gerade wenn man halt sagt, warte mal, wir haben jetzt WrestleMania steht vor der Tür. Und bei WrestleMania gucken sehr viele zu, die halt sonst nicht zuschauen. Und dann kannst du halt bewerben mit einem Bild mit Wendy Orton, der den Titel über die Schulter trägt. Das ist halt nochmal was anderes. Und gerade da, wenn da der Titel bei WrestleMania nochmal wechseln würde, dann hat das halt schon eine Bedeutung. Also wenn es halt zum Beispiel das Rückbatch da dann gibt oder geben sollte und Wood würde das halt gewinnen, dann macht es ihn halt nochmals größer.
Aber ist das nicht das, was wir immer kritisieren? Also, weil, wenn du danach gehst, ist es ja eigentlich das Beste auf der Welt, Lesnar gegen Reigns um den Titel ins Main Event zu packen.
Nee, nicht zwingend. Das ist ja ein Titel, der ja schon ein Prestige hat. Beim US-Title muss man halt ehrlich sagen, bei The Miz hatte der ein sehr hohes Standing. Aber jetzt zum Beispiel während der Regentschaft von Wood war das jetzt halt nicht so, dass der Titel irgendwie eine extreme Bedeutung hatte.
Ich weiß gar nicht, wer war vor Wood nochmal Champion? AJ? Kevin Owens?
AJ war viel früher. Ja, Kevin Owens war da noch. Puh, frag mich nicht. Aber es war halt so, dass nach The Miz war halt einfach nicht mehr so das Extreme. Also wir hatten halt, Kevin Owens hatte den eine Zeit lang mit und AJ, wobei AJ halt nur kurzweilig, da ging es halt nicht darum. Aber es war halt nie so, dass du halt das Gefühl hattest, hör mal, das ist der Titel, um den zu kriegen, da musst du richtig was drauf haben und da musst du jetzt mal richtig einen raushauen, musst du beißen. Und das ist halt bei Wendy Orton jetzt eher der Fall. Also das ist zumindest der Gedanke, den ich habe, was hoffentlich die WWE sich dabei dachte. Und nicht, dass sie halt das jetzt aus Ego-Grund machten. Ich fand's halt überraschend, ich habe damit nicht unbedingt so gerechnet.
Nee, ich auch nicht.
Gerade weil es halt, wenn er schon diesen Titel als einziger nicht hatte, den dann halt beim B-Pay-Per-View gewinnt. Aber WrestleMania steht vor der Tür, vielleicht wollen die halt da damit den Titel nochmal was anderes machen. Wer weiß es. Aber ich sag mal so, schlecht war das Match nicht. Also nur ich fand das Finish also, halt, das wirkte ein bisschen unflüssig. Also das war halt, kam abrupt. Und der Sprung von Wood von der Ecke, das war halt auch einfach, das glaube ich selbst ein Sechsjähriger im Publikum gesehen hat, alles klar, jetzt kommt ein AKO.
Ja, ja gut, und es war so ein bisschen, also mit 19 Minuten war es mir eindeutig zu lang. Also das hätte man auch in 15 machen können. Ist aber, wie gesagt, sehr subjektiv. Aber nach dem Match kam dann noch Jinder Mahal raus, hat einen Randy Orton angegriffen. Und beide, also Jinder Mahal und Randy Orton, haben dann den Glorious DDT von Bobby Roode kassiert.
Ja, weißt du ungefähr, was bei WrestleMania kommt, ne?
Ja, also kriegen wir jetzt ein Triple Threat Match? Oder war das so eine Art, Bobby Roode wird ein bisschen heelischer? Oder, also
ich glaube, Bobby Roode wird verbissener. Ich würde ihn nicht unbedingt als Heel beschreiben, weil dazu war seine Mimik, nachdem er halt Randy Orton den verpasst hat, nicht halt spöttisch oder sonst was, sondern er hat sich ja die Haare gerauft und war einfach so
verärgert.
Genau, gefrustet einfach. Und sowas mag ich bei Wrestling Storylines eigentlich gern, wenn halt jemand, kommen wir später nochmal dazu, echt gefrustet wird und das quasi seine Motivation ist, dass er es einfach nicht glauben kann und dadurch einfach auch verbissener wird. Das war zum Beispiel damals auch bei The Miz, als er halt seinen Titel verloren hat und du einfach den gesehen hast, ey, der kommt gerade nicht drauf klar und will den unbedingt wiederhaben. Und sowas finde ich halt sehr interessant und ist halt auch für einen Titel was Schönes, weil du einfach durch Verbissenheit die Intensität steigerst und dadurch halt einfach auch diese Begierde nach diesem Titel.
Ach ja. Also, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hätte jetzt keinen Bock auf so eine Dreierfehde, schmeißt Rusev rein, lasst Rusev das gewinnen, dann bin ich glücklich. Apropos stark aussehen lassen. Wir hatten nämlich Natalya und Carmella gegen Becky Lynch und Naomi. Carmella, die jetzt ja schon lange Zeit nicht mehr wirklich aktiv war, also klar, mal irgendwie da und hier haben wir mal ein Match gegen Becky Lynch gehabt, aber ist ja trotzdem Miss Money in the Bank. Die muss ja irgendwie gefährlich wirken, in Anführungsstrichen. Und deswegen, also ich gehe mal ganz kurz direkt zum Ende. Deswegen haben dann auch hier Natalya und Carmella gewonnen gegen Becky Lynch und Naomi. Aber ich muss grundlegend sagen,
ja, Carmella hat vor allen Dingen Becky Lynch gepinnt.
Genau, aber halt nach so einer Ablenkung, sage ich jetzt mal. Also sie wollte erst mit dem Koffer zuschlagen und dann hat der Ref irgendwie gesagt, hier, nee, ist nicht. Becky Lynch war abgelenkt und hat dann quasi den Kick kassiert. War halt nicht mein Match. um ehrlich zu sein.
Ich überlege gerade, was ich sagen soll, ohne dass es jetzt irgendwie wie Meckerkopf wirkt. Weil ich bin halt, meine Hörer werden das ja wissen, bin ja großer Fan von der Frauendivision. Aber das Match war halt wirklich genau das, was vor der, in Anführungszeichen, Revolution da war. Das ist einfach, es war ein recht kurzes Match und es war halt kein gutes Match. Erstmal mal davon ab, ist ja eigentlich mal aufgefallen, dass alle vier einen Einteiler getragen haben. Haben mich voll irre gemacht, diese Einteiler von Becky Lynch. Und alle hatten einen Einteiler. Sah irgendwie komisch
Ja.
aus. Egal. Aber nee, das ist mir halt aufgefallen. Aber ich fand das Match nicht gut und vor allen Dingen hat dieses Match mir mal wieder gezeigt, dass Carmella noch absolut nicht so weit ist, dass man die halt Wrestlerin richtig nennen kann. Weil dafür,
Definitiv.
es waren in dem Match, gab es mehrere Moves, die halt wirklich gebotcht wurden oder die
Ja.
unsauber waren. Oder zum Beispiel, was weiß ich, Becky Lynch greift sich Natalya und will sie aus dem Ring werfen. Sie rennt in die eine Richtung, Natalya aber in die andere. Da müssen sich beide drehen, dann nochmal. Und das einfach gesehen, das ganze Match war super unsauber. Nicht schön anzusehen und Carmellas Moves, ganz ehrlich, du merkst sie einfach an, wie, ja, wie unsicher sie halt immer noch im Ring ist, was einfach daran liegt, dass sie halt auch selten drin ist. Aber die ist noch lange nicht so weit und ich finde halt eher, das Match hat sie für mich persönlich zum Beispiel viel mehr geschwächt sogar, weil ich einfach nur denke, so, nein, lass sie noch nicht in den Ring und auf keinen Fall irgendwie ein Titelmatch oder einen Titel holen. Weil außer halt das Kreischen, was mir tierisch auf den Keks geht, was ich generell auch nicht mag, wenn Frauen die ganze Zeit kreischen, das machen im Übrigen, muss man mal darauf achten, die richtig guten Wrestlerinnen bei der WWE machen das nicht.
Ne, die schlechten Solana und Carmella.
Genau, die Schlechten, die versuchen das, oder halt die Unsicheren, gerade bei unseren Stables, die wir aktuell haben, merkst du das halt immer, dass sie immer ganz laut schreien und kreischen. Und das nervt halt, weil es halt einfach, ja, es wirkt halt noch auffälliger, dass die halt unsicher sind und versuchen irgendwie Aufmerksamkeit oder Sicherheit rüberzubringen, was aber nicht funktioniert. Und die Moves, ganz ehrlich, von Carmella, ich fand auch das Finish nicht schön. Und vorher, da gab es halt einfach viel zu viele Botch-Moves und ich weiß halt nicht, ob das Match halt so klug war, weil damit hast du halt wirklich jemanden wie Becky Lynch richtig schlecht aussehen lassen, eigentlich noch mehr runtergedrückt, als sie eh schon
Also
ist.
ich, aber ich fand aber eine Becky Lynch hatte trotzdem gute Momente. Also die hat ja 1, 2, 3, 4 gute Aktionen gezeigt und sowas.
Ja, aber sie muss
Und
schon
hier
wieder
und
den
da
Pin
mal.
einstecken und halt.
Ja, das war so nach dem Motto, oh, sie wurde abgelenkt. Also.
Das war einfach mir zu viel. Ich finde halt auch Naomi, finde ich halt auch jemand, der im Ring was drauf hat, ganz
Ich finde
ehrlich.
Naomi echt stark. Also so im Gegenzug zu Chris oder sowas, der ja da häufig sagt, wie scheiße er Naomi findet.
Nee,
Also
die ist
jetzt.
beweglich, die ist auch sicher in ihren Moves.
Ja, und die
Das
zeigt
ist
auch
was
krasse
anderes.
Aktionen und sowas, die ist talentiert. Also.
Genau, da ist auch Power hinter. Und dann hast du halt auf der anderen Seite so Carmella, siehst du halt einen kompletten Kontrast einfach gegen halt gute Wrestlerin. Was da alles fehlt. Und ich finde halt nicht, also mal ganz ehrlich, dieses Match hat eh jeder bald vergessen. Was hat das jetzt gebracht? Es hat das Standing von Carmella eigentlich nicht gestärkt. Die Wrestling-Fans, die halt ein bisschen genauer hingucken, da hat's eher das Standing von Carmella weiter geschwächt. Und keiner der vier, die im Ring waren, haben irgendwie was draus gewonnen, in meinen Augen.
Ja, also ja gut, du kannst immer sagen, so, oh, Carmella hat jetzt jemanden gepinnt, ne? Aber hey.
Ja, hey, wird aber jetzt, glaube ich, nicht eine große Storyline draus gemacht. Das ist halt.
Nee, ach ja.
Ich fand es halt traurig zu sehen, weil das halt wirklich so ein Match war, was ich halt sonst vor ein paar Jahren immer gesehen habe bei den Frauen. Weißt du, immer schön Multi-Women-Matches, mehrere Reihen. Dann meistens dann die Heels, die dann schön Face isolieren, na, 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 dann kommt der Spot, wo wir reinkommen und dann halt viele Botchy-Moves und die hast du leider in diesem Fall einfach gehabt und das hat mich gestört und das ist jetzt auch kein Meckern allgemein, weil ich einfach sonst die Frauendivision echt gerne gucke. Ich bin ein Fan von Frauenwrestling, aber das Ding war nicht schön.
Traurig, traurig. Kommen wir zu Dingen, die schöner sind. Oder zu Tag Team Matches, die sogar schöner sind. Die Usos gegen New Day um die WWE SmackDown Tag Team Championships.
Warte mal. Da muss ich grätsche heute zum Ausnahmsweise da volles Rohr rein,
Okay,
wie
also ich bin gespannt.
großartig dieser Trailer vorher war. Der hat
Der war
so Bock
unnormal
gemacht.
geil.
Also, genau,
Boah, der
also
konnte alles.
dieses mit den This is Awesome Chants die ganze Zeit reingeschnitten, was mir auch gefallen hat, weil das heißt einfach, okay, die WWE nimmt diese Stimmung und sagt das auch den Zuschauern von wegen, ey, diese Matches, die sie abgeliefert haben, die sind gigantisch und dann halt noch zusätzlich mit dieser Storyline von wegen. Ich meine, die Promo war ja eh stark zwischen New Day und Usos, muss man ehrlich sagen. Big E war da am Mic wirklich stark.
Oh, ich liebe
Dass
das, wenn
die.
Big E manchmal so ernst wird, ne?
Ja,
Das
der kann richtig
ist
gut reden.
fantastisch.
Und dann
Ja.
halt die Usos, die halt wirklich richtig emotional drauf reagieren, von wegen, wir waren aber noch nie bei WrestleMania in der Hauptshow. Und richtig dieser Frust, und dann werden halt die ganzen Jahre gezeigt, die Bilder und dieser Trailer war halt Boah, der war gigantisch. Und das Geilste daran war dann, in diesem Trailer ging es ja vor allen Dingen um dieses Verdientsein. Das halt, du lieferst awesome ab die ganze Zeit, du kriegst diese Chance. Du bist aber trotzdem nie auf dieser beschissenen Card drauf, wo du immer hin möchtest. Und dabei geht es um diese Crowd-Reactions. Und im Match, und ich fand, ja, ich weiß, ich komme jetzt gerade in Schwärmen, weil das fand ich großartig. Wir haben ja gesagt, die haben zig Matches gehabt und jedes Match war anders. Die haben sich immer was einfallen lassen. Und dieses Mal haben sie es wieder gemacht. Und zwar diese Storyline, dass sie halt quasi, es ging ja, die Storyline ging ja um die Chance. Und das fand ich grandios, wie die das gemacht haben. Also, dass halt wirklich der eine den Chance vom anderen klaut und quasi auf sich abfertigt oder selbst die dritte im Rhythmus der Chance, und halt auch immer in die Crowd geguckt haben. Die haben immer versucht, quasi zu zeigen, hier, wir ziehen die Reaktion. Nein, wir ziehen die Reaktion. Und das fand ich großartig, weil das halt wieder was anderes war. Oder wie fandest du das?
Das ging ja noch so weit, dass sie halt nicht nur die Chance oder sowas übernommen haben, sondern auch irgendwann die Moves, die Finisher.
Ja, also, ja.
Irgendwann wurde ja nicht nur die Finisher, sondern auch einfach normale Aktionen oder sowas übernommen. Da wurde dann zum Beispiel dieser Rikishi, keine Ahnung, ich renne mit meinem Arsch gegen dein Gesicht, den Ecke-Move gemacht von Kofi Kingston. Dann gab's halt so einen Boom-Boom-Boom-Drop von den Usos. Dann wurde auf einmal, wollte ein Trouble in Paradise gezeigt werden von den Usos. Also, und dann auf einmal hat Xavier Woods und Kofi Kingston haben dann diese Superkicks von den Usos ausgepackt. Und Usos zeigen dir Midnight Hour und hin und her und dann wollen die diesen Usos-Splash machen, also New Day. Und das, also,
das war ja was für eine Chemie haben diese Teams?
Das ist doch so unglaublich, krank, ne? Oder?
Also, als hättest du wirklich einfach WWE 2K genommen und jetzt einfach kurz die Movesets getauscht.
Und, ja. Und es sah halt auch immer gut aus, ne?
Ja, jeder Move war sauber, richtig sauber.
Ist nicht so, ich mache jetzt mal irgendwie ganz kurz deinen Move, haben wir ja schon mal häufig, dass dann auch ein Cena mal ein RKO gezeigt hat, was auch geil war, aber du merkst so, ah, okay, ist halt nicht so wie bei Randy Orton. Aber da, das sah aus, als würde die Move schon immer machen. Also, ja. Das war fantastisch. Und was ich immer habe, ich finde, die haben so eine, diese New Day Usos Matches haben immer eine ganz klitzekleine Anlaufzeit, die sie benötigen. So
ja, genau, es geht quasi langsam los und dann steigert sich das.
Genau. Und dann ist aber richtig Vollgas ab dann.
Ja, vor allen Dingen, wenn die dann anfangen, ein Konter nach dem anderen, der eine will gerade Moves machen, dann boom, Superkick und dann geht das und dann das und dann das. Und das Tempo nimmt bei denen halt immer mehr auf. Und mein Gott, ich könnte den wirklich eine Stunde lang zusehen. Ich meine das ernst, das sage ich bei wenigen Western, aber was die abliefern, da kann man nur den Hut ziehen, weil es halt jedes Mal anders ist und kreativ und unterhaltsam. Und ganz ehrlich, das waren halt jetzt 9 Minuten gegen das Match. Mit Auszeichnungen könnte ich die alle küssen irgendwie. So gut fand ich das. Und dann kam der Eingriff und ganz ehrlich, ich fand das, wie das durchgeführt wurde, großartig.
Das war super. Also, du kannst sagen, was du willst. Und hier und da, und das ist der 20. Anlauf, und oh, die sind ja so scheiße, aber die Bludgeon Brothers können einiges. Also.
Ja, super. Vor allem auch, wenn die gegenseitig, keine Ahnung, der eine verpasst quasi, nimmt den anderen zum Bodyslam, haut den auf die anderen, und dann diese Wucht in den Moves, und ich fand halt geil, muss halt drauf achten, die haben jeden einzelnen anders auseinandergenommen. Mit einer anderen Aktion. Eben. Und das war super klasse, und man muss halt dazu sagen, die anderen haben das auch genial gezählt. Es war halt nicht so von wegen, alles klar, dass die nach einer Zeit aufstehen, sondern die lagen noch Minuten nach dem Match da mit Krankenwagen, Dingsbums, also mit Helferinnen da.
Hier Barre.
Also, ja, mit Barre und Co. und Ärzten. Und das war super verkauft, weil dadurch mit einem Schlag wurden halt ich kann das nicht aussprechen, ich sag einfach die Brothers.
Harper und Rowan.
Harper und Rowan, ja, das sind wir lieber, wurden mit einem Schlag quasi als extreme Gefahr dargestellt. Ich meine, die waren halt vorher schon präsent, aber das war jetzt halt richtig so BAM. Und ganz ehrlich, alle drei Teams haben richtig was auf dem Kasten. Und wir hatten ja in der Preview schon spekuliert, endet das jetzt? Oder warum nicht bei WrestleMania wirklich diesen Teams das Mega-Spotlight geben, was sie verdient hätten? Und zwar beispielsweise, ich habe ja vorgeschlagen, ein Leiter-Match wäre für mich das Größte überhaupt.
Und da passen aber auch die Bludgeon Brothers rein.
Genau, und die würden super reinpassen. Dann also hättest
von der
du
Härte
halt,
her.
Dann, ja, pass auf. Und dann kamen die dazu. Und dann mein Gedanke war halt als alter Mann, Attitude Era. Was gab's da schon mal bei WrestleMania? Oh ja, zweimal. Ein schönes Match, wo es halt nicht nur Leitern gab, sondern halt auch Tische. Und warum nicht das nachmachen, diese Stipulation?
Ey, das wäre geil. Also, ganz ehrlich, man kann immer sagen, so, oh ja, das gab's schon hier und da und bla bla bla. Oder ich habe auch irgendwo gelesen, oh, das war ja so kacke mit dem Ende und unkreativ. Ey, das war fantastisch. Also, das hat auch so gut gesagt, so, hier, wir gehen jetzt einen Schritt weiter, wir packen das Tech-Team auch rein. Und, also, wie, ich habe schon mal drüber geredet, dieses, oh, hier und das, der muss nochmal einen Titel bekommen, weil er hat das verdient. Harper und Roan, denen gönne ich das so unglaublich. Also ich gönne das allen drei Teams unglaublich. Aber wirklich,
ich wollte gerade sagen, allen drei würde man also, es gönnen. Und mal ganz ehrlich, egal wer das Match gewinnen würde, also würde es dazu kommen, zu diesem Triple Threat Tag Team Match, am besten mit Stipulation, die Crowd würde einfach mitgehen und du wüsstest, das könnte ein echter Showstealer werden. Also, und vor allen Dingen die Usos, also jetzt mal, um mal wieder zurückzukommen auf diesen Trailer und die Storyline, die haben es auch sowas von verdient. So sehr ich mal vor ein, zwei Jahren über die hergezogen habe, wie langweilig die sind. Aber die haben das so verdient und New Day auch. Und bitte WWE, macht da echt so ein Stipulationsmatch schön mit Leitern, mit Tischen und mit Stühlen. Und dann, dass da oben die Titel hängen. Und bitte dann irgendwie 20, 30 Minuten. Das wäre bombastisch mit den drei Tech-Teams, ganz ehrlich. Ja,
hätte ich Bock drauf. Super gut.
Ja, also das war auch super gut gemacht. Also da gibt's auch keinen Kritikpunkt von mir an, keinster Weise.
Nee, nix. Aber eine andere Sache, die mich eh nicht gehypt hat, war nicht das Match, was jetzt kommt, sondern das Ende. Aber erstmal zum Match Charlotte Flair gegen Ruby Riott. Und zwar um den WWE SmackDown Women's Championship. Bevor wir zum Ende kommen, was ich ja gerade schon mal so ein bisschen angeteased habe, erstmal grundlegend zum Match. Wie hat dir das gefallen?
Deutlich besser als das andere.
War aber auch nicht schwer.
War auch nicht schwer. Es gab ein paar gute Moves. Mein Problem ist einfach, dass ich dabei, was wir in der Preview schon hatten, einfach im Hinterkopf hatte, dass Ruby White, ich nur dachte, du bist keine Gefahr für Charlotte. Weil es ist kurz vor WrestleMania, die verliert den Titel jetzt nicht kurz vor WrestleMania. Und das liegt einfach an der Ansetzung vom Pay-Per-View. Und dadurch war bei mir einfach keine Spannung da, mal davon ab, dass ich halt die beiden anderen Mädels aus dem Stable nicht abkann und es dann halt auch irgendwie eher nerviger finde, wenn halt noch dann zwei andere Wrestlerinnen reinkommen und dann, ja, der Schiri schmeißt die alle raus und ich einfach nur denke, die zwei Minuten hättet ihr auch für ein Match, für coole Moves nutzen können. Ich fand's halt, Ruby White hat ihren Job gut gemacht, Charlotte auch, aber sie hat schon bessere Matches abgeliefert, sagen wir mal einfach so. Und ich glaube einfach, Ruby White ist auch jemand, ich glaube, die wird auch noch geilere Matches abliefern. Das war schon ordentlich und gut. Aber ich glaube, da die hat auch einfach für mich noch nicht dieses Standing, dass sie halt auch selbst abseits von WrestleMania so auf einer gleichen Höhe ist. Also, dass man sagt, ja, das ist jetzt mögliche Titelträgerin. Ist für mich einfach noch nicht so weit. Dazu das ist stimmt. Die halt noch nicht so lange im Main-Roster.
Aber ich muss sagen, dass die echt gute Sachen gezeigt hat. Also vom Riot Squad mit Abstand, also mit ganz, ganz, ganz großem Abstand die Beste.
Ja, natürlich. Er hat auch saubere Moves gezeigt, also großteils. Ja. Es gab ein, zwei, die halt unsauber waren. Aber das ist ein Riesenunterschied. Du weißt ja auch, die wird sich ja auch durchsetzen. Die kommt dann irgendwann wirklich dann in die Titelregion und wird sich da auch festsetzen und das zurecht.
Ja, eben. Also, da gab es so einen ganz dummen Botch, wo irgendwie Charlotte versucht hat, die rauszuschmeißen. Dann sind irgendwie beide hingefallen. Also, das habe ich mir zweimal angeguckt. Ich habe es nicht verstanden. Aber ganz großer Fan war ich quasi vom Ende, wo dann also irgendwie hatte dann Charlotte hatte Ruby Riott so auf den Schultern, dann hing Riott so nach hinten und hat Charlotte quasi so nach vorne geschleudert auf die Ringecke drauf.
Das war geiler
Move. Das sah richtig geil aus. Alter, Alter. Da war aber so richtig, richtig Kraft hin. Da hast du gemerkt, oh Gott, jetzt ist aber vorbei. Und da war es auch kurz danach.
Nee, das haben auch super gemacht, beide. Und was mich nur gewundert hat, dass Ruby halt so schnell getappt hat.
Ja, das war wirklich sehr schnell, ne?
Ja, die Kommentatoren haben das ja sogar betont. Und das fand ich halt, wenn du schon jemanden eigentlich sehr gut aussehen lässt, dann lass sie zumindest ein paar Sekunden noch da drin, oder dass sie fast das Seil erreicht oder so. Aber das war halt extrem schnell. Zu
zeigen, wie gefährlich dieser Figure 8 ist.
Das kann natürlich sein im Hinblick darauf, was danach passierte, weil das war, ich hatte Pelle. Also ich hatte richtig eine Pelle auf den Arm.
Genau, denn nach dem Sieg von Charlotte Flair, wo sie dann feiernd mit dem Titel im Ring stand, ging auf einmal die Musik von Asuka an, die sie ja noch aussuchen darf, gegen wen sie kämpft. Und ich würde sagen, sie hat ihre Entscheidung getroffen, denn sie ging in den Ring, hat Charlotte angeguckt und auf das WrestleMania-Zeichen gezeigt. Und das bedeutet, wir kriegen bei WrestleMania Charlotte gegen Asuka. Und das ist das Match, was ich haben wollte. Also ganz ist mir alles egal. So, Alexa bis hätte mir nicht so gut gefallen. Charlotte gegen Asuka, das ist ein Ding.
Ja, ich sag ja, die Card von WrestleMania liest sich bislang pervers gut. Das Ding könntest du selbst aufs Main-Event bringen und keiner würde meckern. Das wird, glaube ich, richtig großartig. Was ich halt an der Konfrontation mochte, dass da halt wirklich dieser Kontrast halt war zwischen der konzentrierten, erhabenen Charlotte und dann einfach dieser absolut kackensdreisten Asuka, die halt
so rumtanzt.
Oder? Genau, die weiter rumtanzt und auch die ganze Zeit grinst und selbst tanzt, während die halt vor ihr steht. Und du hattest dann halt auch, das hat Charlotte gut gemacht von der Mimik. Sie sah halt die ganze Zeit sehr ernst hin und auch dann überrascht. Und als dann Asuka draußen war, dann musste die dann auch grinsen, so von wegen, ja, okay, dann komm, lass mal gucken. Das fand ich richtig gut und schön, dass man halt Asuka nicht reden hat lassen, sondern einfach nur drauf zeigen, das hat mich gereicht. Und das war genau richtig. Und ja, das war schön und das wird ein richtig gutes Match, auf das man sich, glaube ich, freuen darf.
Ja, auf jeden Fall. Also ich brauchte auch nicht noch irgendwie ein Triple Threat Match drin oder sowas. Asuka gegen Charlotte, das ist meiner Meinung nach das beste Match, was du in der kompletten Women's Division aufstellen kannst. Also das sind meiner Meinung nach die zwei besten. Und dass die beiden aufeinandertreffen, ich glaube, das ist auch noch nie passiert, nee, weil Asuka war später bei NXT wirklich groß und da war Charlotte schon lange Main-Roster.
Ja, wobei, also, man darf gespannt sein, wie die Chemie ist, weil das weiß noch keiner, da bin ich wirklich gespannt, weil bei Charlotte ist auch, also sie liefert eigentlich immer ab, aber du hast halt schon Matches, wo du merkst, okay, die Chemie haut nicht ganz hin und bei manchen, da funzt es sofort und bei dem bin ich total gespannt.
Ich kann mir vorstellen, dass sich beide komplett aus dem Leben treten werden und komplett aus dem Leben schlagen werden, weil beide auch so Moves haben, wo halt richtig Kraft hinter ist, gerade bei einer Asuka, aber dann Charlotte auch. Also ich habe einfach richtig Bock auf das Match, ne?
Ja,
also,
und du hast vor allen Dingen noch die Situation, dass halt du mit Charlotte die Frau hast mit den allergrößten Standing und glaube ich der einzigen, der halt jeder Fan zutraut, okay, wenn jemand die Streak von Asuka bricht, könnte es Charlotte sein und zwar bei WrestleMania. Also, dass du halt wirklich nicht nach WrestleMania gehst und weißt, alles klar, Asuka gewinnt den Titel, damit es einen schönen Moment gibt, sondern so, oh, was wäre, wenn?
Ja, das gefällt mir. Ich bin gespannt. Ja, das stimmt. Das ist, ach, das ist schön. Darauf freue ich mich.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, lass uns zum Finale kommen. Und zwar, es geht um die Six-Pack-Challenge, um den WWE Championship zwischen Champion AJ Styles mit Kevin Owens, John Cena, Dolph Ziggler, Baron Corbin und Sami Zayn. Erstmal grundlegend ein Match, wo ich halt Angst hatte, dass die AJ Styles verlieren lassen nach dem Motto, ah, guck mal, Überraschung, hahaha.
So, soll ich dir was verraten?
Erst was denn?
Du wusstest schon nach dem Trailer, wer gewinnen wird. Selbst wenn, auch wenn wir vorher schon sicher waren, nach dem Trailer war es leider klar. Weil ja, die haben nach dem Trailer das gemacht, was sie im Match nämlich auch gemacht haben. Der Trailer war sehr lang, der war auch sehr gut. Aber sie haben darauf geachtet, AJ Styles so wenig wie möglich zu zeigen. Die haben im Grunde genommen versucht, dass halt die Leute primär an die Herausforderer denken und die halt quasi ins Gedächtnis kommen, wenn du halt denkst, ja, wer gewinnt das? Und auch das Match war halt auch so, AJ Styles war kaum vorhanden, die haben versucht, ihn rauszunehmen, dass du ihn fast nicht mehr beachtest. Also das hat sich halt wirklich durchgezogen. Also der Trailer war 1:1 das Match, aus Sicht von AJ Styles.
Aber ich muss dennoch sagen, wo ich immer so war, so, ah, das Match, keine Ahnung, ob ich da so Bock drauf hab, das hat mich verdammt gut unterhalten. Du hattest schöne Stories drin und sowas, mit dem Hin und Her. Also mein heimliches Highlight war so ein bisschen die Sache mit Kevin Owens und Sami Zayn, weil mir das wirklich sehr gut gefallen hat. Ich kann einen Shane McMahon wirklich nicht leiden. Also so, ich habe einfach, also er ist wirklich sehr, sehr überpräsent. Er ist gerade so dieser typische McMahon-Charakter. Dieses, oh, ich bin Face und mache mal den Cheap Pop. Aber ich stehe auch schon sehr gerne im Mittelpunkt. Das nervt mich so ein bisschen. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergehen wird. Also ich meine, er hat ja quasi einen Kevin Owens und einen Sami Zayn beiden den Sieg gekostet. Mal schauen, also das hat mir echt gut gefallen. Ich weiß, wie siehst du das? Sagst du auch so, oh, Shane McMahon, kein Bock mehr drauf? Oder mal gucken, wie es weitergeht?
Also jetzt nur zu Shane oder zum Match?
Erstmal zu dieser Dreierkonstellation, okay, Kevin Owens, Sami Zayn, Shane.
Ich fand die Aktion, sie passt zur Storyline, aber sie hat mich stark gestört. Und zwar einfach, dass ein Shane so eingreifen darf, so massiv eingreifen darf, ohne dass der Ringrichter da halt irgendwas macht. Also noch nicht mal im Ansatz irgendwas macht. Und vor allen Dingen, wenn er schon so eingreift und offensichtlich noch nicht mal ansatzweise an Fairness denkt oder sonst was, sondern er wirklich jemanden die Titel kostet und die Wrestler dann nicht auf ihn losgehen. Das hat mich total gestört, dass halt die ihn nur angeguckt haben wie Deppen. Und okay, ich fand die Umsetzung mit dem Kick war halt sehr gut, wie er getroffen wurde. Dass man halt sagen kann, okay, das war hier halt echt nicht Absicht und so weiter. Ich denke, es wird halt auf Triple Threat hinauslaufen bei WrestleMania.
Aber warum denn?
Ja, was würde sich denn sonst anbieten nach dieser Aktion bei Fastlane? Ich habe vorher nicht gedacht, dass es sowas geben wird. Ich habe gedacht, okay, bei WrestleMania gibt es dann halt KO gegen Sami Zayn. Das war ja unsere Hoffnung. Aber warum sollte man so kurz vor WrestleMania so massiv, massiver als sonst irgendwann in den ganzen Jahr oder 12 Monaten zuvor, Shane involvieren, wenn man nicht vorhat, dass man
Daniel Bryan.
Nein. Das nein. Also wenn du Daniel Bryan letztes Match gibst, dann nicht gegen Shane.
Ja, das hoffe ich auch.
Ich kann mir halt nur vorstellen, dass halt Kevin Owens und Sami Zayn sich jetzt im Verlauf weiter zerstreiten müssen, damit es halt wirklich drei Frontenkrieg quasi gibt. Aber ich wüsste halt nicht, was WWE sonst vorhat, weil du kannst auch keinen Sami Zayn gegen KO machen und dann sagen, ja, Shane ist dann halt, ist einfach Ringrichter. Das würde ja auch nicht gehen. Also es muss ja eigentlich eine Stipulation geben, wo es halt ins Eingemachte geht. Und da fällt mir halt nur Triple Threat ein. Ich weiß nicht, was dir einfällt nach dieser Aktion.
Ja, mir halt auch nicht, aber also ich will's einfach nicht. Also
ja, ich sag mal so, in Triple Threat kannst aber Shane gut kaschieren. Er kann seine Spots haben, ein paar, aber das Großteil des Matches könnten halt die beiden anderen bestreiten.
Ja, aber genauso wenig, wie ich auch, also so, du packst halt auch irgendwie in Undertaker gegen Shawn Michaels, packst du auch nicht nochmal Shane McMahon rein. So, es gibt Sachen, da brauchst du einfach nicht noch einen Dritten. So, die stehen für sich alleine und mich nervt halt dieses, so, ja, okay, es ist wieder Big Four, natürlich hat Shane McMahon wieder ein Match.
Mich stört's auch. Ich weiß halt, ich überlege halt die ganze Zeit nur, was es geben könnte, wo er nicht involviert sein könnte. Und da fällt mir halt nichts ein, sonst hätte WWE das nicht gemacht. Ich weiß halt nicht, was WWE vorhat.
Das ist eine gute
Frage. Daniel Bryan involvieren würde auch keinen Sinn machen. Da hättest du ja quasi 3-1. Du musst halt eigentlich machen, dass jetzt Kevin Owens und Sami Zayn sich weiter zerstreiten und dann ist irgendwie von Daniel Bryan die Ansätze gibt, wenn ja ihr 3 gegeneinander.
Ja.
Und klärt das ein für alle Mal. Irgendwie so nach dem Motto.
Ja, also
am besten in Käfig.
Ja, damit Shane wieder irgendwo runterspringen kann.
Ja, genau. Es würde halt sogar Sinn machen, dass du halt sagst, wenn du so, okay, der Streit geht mir jetzt auseinander hier. Jetzt geht's um alles und du kannst sogar eine Stipulation reinbringen, dass du halt sagst, von wegen, wenn Shane verliert, dann verliert er auch seinen Posten bei SmackDown. Das geht ja auch, dass du halt sowas in Spannung reinbringst. Ich finde halt die Konstellation einfach Banane. Eigentlich musst du wirklich Kevin Owens gegen Sami Zayn machen, aber Shane wird da drin involviert sein. Das macht sonst keinen Sinn, was die jetzt hier bei Fastlane abgezogen haben. Ich fand die Umsetzung gut, aber ich muss es halt auch nicht haben. Ich bin da total auf deiner Seite.
Ja, das ist echt nervig.
Dann zum Match vielleicht.
Wollte ich sagen, weil du hast noch was zum Match sagen an sich.
Ja, ich fand's nämlich nicht so prall. Ich kann dich verstehen, aber es war halt ein einziges Spotfest. Vor allen Dingen war es halt so wie bei zum Beispiel früher oft halt, wenn du halt ein Frauen-Multi-Women-Match hattest, war es halt, die kommen rein, zeigen ein, zwei Moves und dann Finisher. Finisher, Finisher, jeder Finisher nacheinander. Und hier war es auch zweimal gab es die Phasen, wo es eigentlich nur Finisher gab. Und das war mir einfach zu viel Spotfest und zu wenig Aufbau für jemanden. Also, dass irgendwie jemand sich mal länger durchsetzt und dann halt dagegen, sondern es war halt, anfangs wirkte das wie Comedy. Also, liegt auch vielleicht daran, dass John Cena halt immer alles lustig findet momentan. Dass er dann halt erstmal all einen AA verpasst und dann halt gegen AJ Styles steht. Dann kurz dann cool. Auch, und kurz darauf dann alle auf ihn und seine Mimik einfach nur sagt, bitte nicht. Das war mir halt too much. ich fand, die Spots waren gut, aber das Problem ist halt, für mich ist halt ein richtig gutes Match nicht nur Spot, sondern halt auch packende Spannung. Die konnte halt eh nicht sein, weil du halt den Sieger erwartet hast. Und halt irgendwie so ein roter Faden, der sich durchgezogen hat. Das hatte ich halt bei Kevin Owens mit Shane und Sami Zayn. Das gab's dann halt. Bei Dolph Ziggler habe ich das nicht unbedingt gesehen. Bei Baron Corbin hatte ich das auch nicht gesehen. Und selbst bei John Cena habe ich das auch nicht gesehen, bis auf das Ende. Das war nämlich auffallend.
Ich fand auch das Ende, also um jetzt mal komplett zu übertreiben, könnte man sagen, wenn man alle drei Augen zudrückt, dass das in Richtung geht, so nach dem Motto, wie Shawn Michaels quasi damals war, als er unbedingt nochmal gegen Taker kämpfen wollte. Dieses, ich mache halt alles, um jetzt an mein WrestleMania-Match zu kommen. Ich bin halt so verbittert, ich versuche alles, ich mache überall mit. Also so, du hattest ja auch beim Rumble quasi, als dann Shawn Michaels im Rumble war und so frustriert war, dass er rausgeflogen ist. Halt ein Cena, der dann die ganze Zeit versucht, Leute, ich will unbedingt mein WrestleMania-Match haben. So, ich mache halt überall mit und er schafft's nicht und er ist frustriert und irgendwie so, er weiß halt nicht, was er machen soll, weil WrestleMania kommt immer näher und hat halt immer noch kein Match.
Nee, ich finde zum Beispiel, John Cena hat das auch am Ende gut gemacht, so eine Kleinigkeit. Also erstmal, dass er als einziger im Ring war, die anderen waren alle außen. Und er saß dann halt da und dann kam zum Beispiel auch der Kameramann, er drückt den Kameramann weg.
Das war geil.
Das fand ich sehr gut, weil das zeigt halt ein bisschen mal wieder einen ernsteren John Cena. Das Problem ist nur, rat mal, was mein Gedanke war, als ich die Szene gesehen habe.
Keine Ahnung.
Undertaker. Das war mein erster Gedanke, weil ich nur dachte, okay, Titelmatch hast du jetzt nicht. Und bist so gefrustet und du willst dein WrestleMania-Match haben und du willst dich beweisen vor allen Dingen. Es geht ihm ja darum, ja, alle denken, ich gehöre hier nicht mehr hin, ich bin zu alt, bin ja nur noch, haben sie extra im Trailer betont, ja, nur noch ein Part-Timer, aber ich werde allen beweisen, na. So, und gegen wen kann das beweisen bei WrestleMania als gegen das größte WrestleMania-Gesicht?
Also, ich muss weißt was sagen. Weißt du,
wie ich meine?
Also, ja, und also, ich bin manchmal so sehr doppelmoralisch unterwegs. Und zwar, ich sag ja immer, oh, hier, ich finde das so scheiße, Attack auf keinen Fall. Aber ich hätte halt extrem Bock auf die Reaktion, wenn Cena im Ring steht und auf einmal geht dieser Gong an, ne? Also, das wäre blöd fürs letzte Jahr, das wäre blöd für Undertaker, weil das Match nicht geil war. Aber ich bin halt schon so ein bisschen geil auf die Crowd-Reaction, wenn es wirklich so sein würde. Also einfach nur, auf einmal ist ein Zeichen vom Undertaker da. Also, du würdest lügen, wenn man jetzt sagen würde, das wäre nicht geil, oder? Also nicht das Match, sondern einfach so dieser Gong und dann die Leute
dieser,
zu hören.
Dieser Gong, ja, also ich finde halt auch von den Namen her würde es passen. John Cena ist ja auch jemand, wenn wir ehrlich sind, da kann man über ihn lästern, wie man will, der kann auch jemanden zu einem Wutmatch ziehen oder jemand gut aussehen lassen. Ich möchte es nur nicht.
Ja, ich auch nicht.
Also ich möchte halt das Match nicht. Also ich habe halt einfach, nee, andersrum. Ich habe einfach Angst. Es besteht die Chance, dass das Match zum Beispiel echt ordentlich sein könnte, dass das dann quasi ein würdigerer Abschluss wäre als letztes Jahr. Weil John Cena ist nochmal was anderes als Roman Reigns in meinen Augen. Weil John Cena einfach, was Storytelling in Match angeht, deutlich stärker sein kann. Und er kann halt auch dann dadurch sehr viel kaschieren, auch seine eigenen Skills kaschiert er teilweise mega. Und das kann er auch beim Undertaker. Und du hättest dann halt, wenn ein Undertaker fitter wäre als letztes Jahr oder möglich wäre, dann hättest du ein besseres Match. Das sage ich halt einfach mal. Oder das wäre meine Hoffnung, die dann das begründen könnte, warum es dazu kommt. Dazu halt noch diese Namen. Und ganz ehrlich, nach dieser Aktion, mir fällt halt kein anderer Gegner jetzt gerade ein. Wenn John Cena so gefrustet ist und die ganze Zeit sagt, ich gehöre noch dazu und ich beweise euch allen, dass ich es noch voll drauf habe. Na. Und dann dieser Frust dazu, es spricht für mich einfach alles dazu, da muss eigentlich Taker kommen, dass an John Cena wirklich auch aggressiv wird, das ist wichtig, er darf nicht grinsen, sondern dass jetzt quasi zu, was ich meine, der aggressive John Cena kommt, der halt es wirklich allen beweisen will und einfach den Undertaker rausruft und meinetwegen auch Woche für Woche rausruft und immer wütender wird, bis er halt wirklich kommt. Und ja, ich meine, es wäre ein Mega-Match, dann muss man ganz ehrlich sagen, es wäre ein Money-Match sondergleichen. Ja. Es würde die Card halt von den Namen her noch fetter machen, noch geiler. Ich habe halt einfach Sorgen, dass das Image vom Undertaker noch mehr schaden würde, wenn das Match schlecht wäre. Aber ich bleib dabei, die Hoffnung wäre trotzdem noch da, dass John Cena ein besseres Match aus ihm rausholt.
Das kann man eigentlich so ganz gut unterschreiben. Also das fasst, finde ich, sehr, sehr gut zusammen, diese Undertaker-Situation. Also und ich kann mir auch keinen anderen Gegner für Cena vorstellen, außer Strowman.
Ja, aber selbst so. Strowman, boah, weiß ich nicht. Da müsstest du aber jetzt irgendwie eine Storyline hinschustern, wo John Cena auf einmal involviert ist, weil das war ja bislang mit Strowman gar nicht.
Keine Ahnung, John Cena fährt irgendwie Auto und Strowman wirft das um, oder vielleicht.
Nee, ich weiß nicht, weil Strowman ist halt noch nicht dieser von wegen, ey, ich beweise euch allen das. Also ich fände es halt, es wäre vom Match her wahrscheinlich sehr gut, aber ich weiß halt nicht, ob das unbedingt passen würde. Ich sag mal einfach so, wenn ich jetzt einfach in der Karte sehen würde, zu den Matches, die bislang bestehen, dann siehst du dann noch John Cena gegen Undertaker, dann hast du irgendwie potenziell 5 Main-Event-Matches
ja.
schon. Es klingt halt sehr gut. Ich habe halt einfach mega Sorgen. Ich möchte es vom Verstand her einfach nicht sehen.
Genau.
Aber mein Herz, ja, klar, wenn du jetzt sagst, ja, da kommt der Gong und dann stehen beide einander gegenüber bei WrestleMania, was halt noch nicht der Fall war, muss man halt auch ehrlich sagen.
Oh ja.
Das könnte halt schon ganz groß werden, wenn man dann halt schon die Matchzeit runterdreht und dann echt die beiden schon vorher trainiert haben, wie die Irren, dass halt schon das Moveset drin ist und es alles kaschiert wird, was nur irgendwie geht. Dann könnte es auch sogar echt gut werden oder unterhaltsam. Komm, tippen wir mal auf Undertaker, oder?
Tippen wir auf Undertaker.
Wir tippen auf Undertaker. Jetzt
hat gesagt, so, ey, voll scheiße, hab ich keinen Bock drauf, aber tippen wir auf Undertaker.
Ich kann mir irgendwie noch vorstellen, dass halt noch aus dem Match herausgehend es ein Kickoff-Show-Match zwischen Dolph Ziggler und Baron Corbin vielleicht gibt, falls halt die nicht in die Battle Royale kommen, weil man weiß ja nicht, ob diese Männer-Battle Royale überhaupt stattfinden wird.
Ja, also
weil das würde auch noch gehen.
Ja, die beiden sind mir halt einfach verdammt egal. Also, so ein Dolph Ziggler juckt mich halt gar nicht und ein Baron Corbin juckt mich einfach noch viel weniger.
Dolph Ziggler, wobei du mal darauf achten musst, selbst immer noch kriegt Dolph Ziggler eine Reaktion vom Publikum. Das ist unfassbar.
Ja, aber ach.
Ja, also, jetzt überleg mal, was in den letzten Monaten mit dem alles scheiße gelaufen ist und eigentlich alles getan wurde, auch damit keine Reaktionen kommen und Heal und das und das und trotzdem hat er halt, auch wenn du ihn magst, nicht magst oder sonst was, oder dir egal ist, aber er hat halt schon irgendwas. Also bei mir ist das genauso. Ich, wenn er in ein Match eingreift oder da reinkommt, ich war echt kurz so, oh, wie geil wäre das eigentlich, wenn. Also ich wünsche mir schon, dass Dolph Ziggler irgendwann mal wieder an Standing gewinnt und dann mal wirklich einen vernünftigen Run kriegt. Und gegen Baron Corbin, warum denn nicht? Das wäre da zum Beispiel ein Anfang.
Bei das hatten wir aber schon, glaube ich, 7 Mal. Das war doch seine erste, das war, glaube ich, die erste Fehde von Baron Corbin. Und das war halt verdammt langweilig.
Ja, ich weiß halt nur nicht, was du mit Dolph Ziggler momentan machen willst sonst bei WrestleMania. Ja, irgendwas, der leben. Hat es verdient, verdammt nochmal. Ja. Der kann nicht, und wenn es eine Kickoff-Show ist, ist mir egal, aber irgendwo muss er ja unterkommen. Wir haben momentan eh ganz viele Wrestler, die halt noch nicht vergeben sind, quasi.
Ja gut, aber du kannst halt euch den auf die Karte packen, ne? Ach, ja. Also, ich muss erst mal sagen, dass ich sehr, sehr, sehr froh bin, dass wir Edge tatsächlich Nakamura bekommen. Das wird geil. Das wird ein super Match. Ich bin da verdammt gespannt drauf. Ich glaube, die beiden werden bis aufs letzte Ding da abreißen. Das wird schön. Also, man hat einfach mal schöne Sachen, finde ich. Und,
ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, das Match hier, der Main Event, hat ja auch im Grunde genommen jetzt gleich mehrere Storylines oder Matches quasi hervorgebracht. Einmal AJ Styles gegen Nakamura. Das ist jetzt fix. Zum anderen bei uns das vermutete John Cena gegen Undertaker. Weil vorher wusstest du ja gar nicht, was mit John Cena ist.
Nee.
Das ist jetzt zumindest etwas, wo du sagst, okay, das wäre eigentlich logisch.
Jetzt bist du so, okay, ich weiß, was auf jeden Fall nicht mit John Cena ist.
Ja, und Kevin Owens, Sami Zayn und Shane, ob wir es wollen oder nicht, aber es läuft halt drauf hinaus. Wie wir halt in der Preview sagten, vorhin, eigentlich müsstest du nach dem Pay-Per-View wissen, was uns erwartet. Jetzt wissen wir bei den Frauen das Titelmatch und Co., das ist doch schon gut. Und bei den Tag-Teams läuft es auch eigentlich auf ein Triple-Set raus.
Ja, aber irgendwie, dann hast du die Karte auf einmal voller Triple-Threat-Matches.
Das ist aber normal. Du hast immer bei WrestleMania Multiman, weil einfach das Ding ist extrem lang und du hast zu viele Wrestler. Und das sind einfach 2 Brands auf einmal. Aber das stört auch nicht. Das hat uns in den letzten Jahren auch nicht gestört.
Letztes Jahr hatten wir aber auch so gut wie keine Multiman-Matches. Ne, guck mal. Du hattest Kevin Owens gegen Jericho. Du hattest Ambrose gegen Corbin. Das waren auch die Titelmatches. Das war halt viel einzeln. Die Tag-Team-Dinger waren dann nochmal mit mehreren. Aber sonst hattest du fast nur Einzelmatches.
Ja, aber du hast momentan einfach das Problem, dass du sehr viele Wrestler mit einem großen Standing hast. Du hast halt jetzt beispielsweise bei War um den Intercontinental-Title hast du halt wirklich Herausforderer, die einfach theoretisch könnten alle 3 auch im Main-Event stehen. Und du würdest nicht meckern. Und wie willst du die sonst unterbringen? Richtig, deswegen finde ich da zum Beispiel das Multiman-Match
ja,
richtig. Und
ja, klar.
Jetzt hast du hier halt noch Tag-Team-Division mit Usos, New Day und den wie heißen sie?
Bludgeon Brothers?
Bludgeon Brothers, was ja auch, ganz ehrlich, es würde mich nicht stören. Im Gegenteil, ich wünsche mir sogar da, dass es ein Multi-Man-Match ist. Oder Multi-Tag-Team-Match ist. Das einzige Match, wo wir halt sagen, ich meine, okay, da gibt's halt noch Ruby Wyatt, da lief es halt leider drauf hinaus, was ich euch schon sagte, bevor, wo ihr noch alle skeptisch wart, was kommen wird bei WrestleMania. Ich hab's euch gesagt, dass genau das kommen wird. Das gehört halt dazu, kann man sagen, alles klar, passt, es geht halt um den Fokus. Einzige Multi-Man-Match, was mir halt auf den Sack gehen würde und dir auch, ist halt einfach KO gegen Sami Zayn und Shane.
Ja, hoffen wir, dass es nicht passiert. Aber
ansonsten liest sich doch die Karte, also erstmal ganz ehrlich, das war jetzt der letzte Pay-Per-View vor WrestleMania. Boah, mega.
Also
ohne Scheiß, also ich habe selten so eine Karte gesehen, die ist ja noch nicht komplett, aber es sind halt jetzt 7 Matches und 6 Matches, sage ich, da bin ich richtig gallig drauf.
Ja, also ich finde halt echt schön, was sie geschafft haben, dafür, dass es so ein Pay-Per-View war, was vielen Leuten egal war. Also es ist ja eigentlich wirklich so der Grundtenor gewesen. Es hat schon, also es war sehr wegweisend in seiner Art. Es hat dann doch mal die Weichen noch mal ein bisschen schärfer in Richtung WrestleMania gestellt, noch mal ein bisschen genauer. Klar, da ist immer noch ein paar Sachen, die sind unsicher, gerade mit dem US-Title oder sowas. Aber so für das letzte Pay-Per-View vor WrestleMania war es auf jeden Fall ordentlich.
Der war voll okay. Also es war halt wirklich, kann man sagen, so die Hälfte war halt gut, die andere Hälfte war so, muss man nicht haben, aber es ist halt nichts, wo du sagst, mega Katastrophe und es war unterhaltsam.
Genau.
Und es hat halt alles, wie du halt sagst, auch irgendwo seinen Zweck gehabt oder zumindest das meiste.
Das stimmt. Also, wir sind gehabt auf WrestleMania, würde ich sagen. Macht Bock.
Aber richtig, ohne Scheiß. Ich glaube, das könnte eine der besten aller Zeiten werden.
Ja. So, jetzt haben wir nochmal schön 3 heiße Wochen oder sowas, hoffe ich zumindest, wo jede Woche nochmal irgendwas kommt, wo sagst du, oh shit, wir sind auf der Road to WrestleMania. Also so, für mich ist das halt immer nach dem letzten Pay-Per-View geht's richtig los.
Ja.
Also dann ist so, okay, jetzt ist Vollgas.
Ja, und, ja, natürlich, vor allen Dingen, du weißt eigentlich jetzt so jetzt die letzten Wochen, das heißt, es gibt halt theoretisch ja nur noch 3 Sendungen, wenn man es ja so will. Genau. Und dann in diesen 3 Sendungen muss jetzt die WWE einfach alles finalisieren. Das bedeutet einfach Tempo und Spannung, dass du halt die Spannung steigerst und Intensität. Und das wird einfach jetzt, ich glaube, das wird eine richtig geile Road für uns und bin mal gespannt, welche Matches noch draufkommen. Wenn die Matches draufkommen, zumindest bei Tag Team, was wir uns wünschen,
dann läuft's. Perfekt. Ich würde sagen, damit können wir das Ding hier zumachen. Wir können Fastlane zumachen. Wir können den Podcast zumachen und können einfach ganz gemütlich uns auf die nächsten 3 Wochen freuen, die dann in WrestleMania münden werden. Ich hab Bock.
Ja, ich auch. Ich glaube, gutes Schlusswort. So. Wir haben Bock.
Genau. Nochmal jetzt für alle, ihr könnt auch gerne drunter schreiben, wie ihr den Pay-Per-View fandet. Was waren eure Highlights, was waren eure Lowlights zum Beispiel. Und nicht vergessen, wenn ihr schon Feedback gibt, dann natürlich auch gerne zu unserem Podcast bei iTunes oder wo immer ihr möchtet. Auf jeden Fall, es hilft uns halt gut gesehen zu werden. Schön 5 Sterne rein, einfach mal schreiben. Headlock kann alles. Bin ich Fan von. Wenn ihr uns noch mehr unterstützen möchtet, gerne auf Patreon oder sowas. Da kriegt ihr die ganzen Formate, die ich schon eingangs erwähnt habe. Und im nächsten Podcast kriegt ihr dann Ladies Wrestling. Dabei sind dann Olaf, David und Ulrich. Und was ich persönlich einfach nochmal nach diesem wunderbaren Wochenende euch ans Herz legen möchte, ist die ganze Berichterstattung von uns zum 16 Karat Gold. Also da gibt es Live-Reviews von Olaf und David, also nicht dem David, der heute dabei war, sondern dem anderen David. Bei einer war auch Chris dabei, der dann gerade am letzten Tag sehr gehypt war, kann ich euch sehr empfehlen.
Unbedingt angucken, weil Chris hört sich an, wie ein Kettenraucher den Kiosk geht.
Ja. Super. Wir waren alle brutal heiser. Ja.
Also, wie fandest du das? Sehr gut.
Ach ja, das ist fantastisch. Also wir haben wirklich überall abgeliefert, bei Facebook, Instagram und halt wie gesagt auch auf YouTube. Noch Olaf hat noch ein paar schöne Entrances hochgeladen, gerade von Keith Lee. Unbedingt angucken, der Ohrwurm des Wochenendes. Wir hatten eine schöne Wrestling-Zeit und wir sehen jetzt noch weiter am Horizont noch mehr schöne Wrestling-Zeit. Ich hab Bock, David hat Bock. Du, Christa, du hast das letzte Wort.
Ich freue mich auf WrestleMania.
Ich mich auch. Ciao.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.